Deutschlandfunk.
Deutschland ist ein Land, in dem es nicht sehr viele Rohstoffe gibt. Ja, also klar, wir haben Kohle, wir haben Sand, wir haben Steine zum Beispiel, aber vieles gibt es hier eben auch nicht. Deswegen hat sich in Deutschland schon vor vielen, vielen Jahren eine besondere Industrie entwickelt, um unseren Rohstoffbedarf anders abzudecken.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Die Chemiebranche ist eine große, wichtige und mächtige Industriebranche hier bei uns in Deutschland, seit vielen Jahrzehnten schon. Vor 100 Jahren, da hat sie es dem Deutschen Reich ermöglicht, sich unabhängig zu machen von Rohstofflieferungen aus dem Ausland. Ja, und was macht die Großen und Mächtigen noch größer und noch mächtiger? Richtig, ein Zusammenschluss. Am 2. Dezember 1925 wurde in Deutschland die IG Farben gegründet, der damals mächtigste Chemiekonzern der Welt. Darüber wollen wir reden in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Die IG Farben wurden gegründet am 2. Dezember 1925. Gab es denn da Vorläufer?
Naja, also wenn man es ganz genau nimmt, dann gab es die schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Es war die Zeit der großen Entdeckungen auf den Gebieten der Medizin, der Naturwissenschaften und natürlich auch der Technik. Und natürlich hängen all diese Bereiche zusammen und der eine Bereich profitiert vom anderen. Und es gab auch im Bereich der Chemie Entdeckungen, die bahnbrechend waren und neue Möglichkeiten eröffneten. Zwei Beispiele. Erstens, Carl Wilhelm Scheele und Michael Faraday entwickelten elektrochemische Prozesse, die wir als Elektrolyse kennen. Und zweitens, der Frankfurter Chemiker Friedrich Wöhler legte die Grundlage für die organische Chemie. Zwei Beispiele für den rasanten Entdeckungsprozess im 19. Jahrhundert. All das führte natürlich auch zu Firmengründungen.
Welche Firmen waren das denn?
Die älteste Firma, die ich gefunden habe, war die chemische Fabrik Griesheim vor den Toren Frankfurts. Die produzierte unter anderem Kunstdünger und Schwefelsäure. Das war etwa 1856. 1863 folgte dann Höchst, die gibt es ja bis heute. Ebenfalls bis heute gibt es Bayer, gegründet im gleichen Jahr 1863. Zwei Jahre später gründete sich die BASF, die Badische Anilin- und Sodafabrik. Und dann noch 1867 Aqua. Das waren und sind zum Teil immer noch riesige Firmen, die die chemische Industrie weltweit maßgeblich geprägt haben.
Ja, bis zur Gründung der IG Farben hat es ja dann noch viele Jahre gedauert, bis zum Jahr 1925. Wie ging es denn weiter bis dahin?
Naja, die einzelnen Firmen, die haben natürlich erstmal jeder für sich gehandelt und gute Geschäfte dabei gemacht. Aber 1904, das ist ein ziemlich entscheidendes Datum, war einer der späteren Gründer der IG Farben, nämlich Karl Duisberg in den USA. Und dort lernte er große Firmenzusammenschlüsse kennen. Die laufen dort unter dem Namen Trust, wie etwa Standard Oil. Dann folgerte er daraus, dass man auch in Deutschland so etwas machen müsste und so stand im gleichen Jahr der sogenannte Zweibund. Diese Bezeichnung folgte der deutschen Außenpolitik unter Bismarck. Der war für Karl Duisberg ein leuchtendes Vorbild eines starken Politikers. In der Weimarer Republik ist ja übrigens Hitler hinterhergelaufen. Daneben gründeten Bayer, BASF und Aqua 1904 den Dreierbund.
Und welche Firmen waren denn dann 1925 an der Gründung der IG Farben beteiligt?
Das war die BASF, Bayer, Chemische Fabrik Griesheim, Chemische Fabrik Weiler Termeer und Höchst. Das machten die jeweiligen Chefs übrigens mit einer Fusion und nicht etwa mit der Gründung einer neuen Holding, weil das nämlich sehr viel zu teuer gewesen wäre. Also wurde das Stammkapital auf über 640 Millionen Reichsmark erhöht und vereinbart, dass alle beteiligten Firmen zukünftig nur noch Werke der IG Farben sein würden und sich gegenseitig keine Konkurrenz machen dürften.
Wir springen jetzt noch mal ein paar Jährchen zurück, denn vor der Gründung der IG Farben, da gab es natürlich erstmal die Idee, das zu tun, hast du auch gerade schon angesprochen, Matthias. Esther Körfgen, die nimmt uns jetzt mit an den Anfang des Ersten Weltkriegs.
Darauf war niemand vorbereitet im September 1914. Der Plan der deutschen Heeresleitung, erst Belgien, dann Frankreich im Handumdrehen zu besiegen und einzunehmen, ist gescheitert. Stattdessen kommt es bei Paris zum Stellungskrieg. Und für den haben die Deutschen gar nicht genug Munition. Ihre Vorräte reichen vielleicht noch bis Anfang nächsten Jahres. Und für Salpeter, Grundstoff zur Herstellung von Munition, gibt es eine Einfuhrblockade.
Meine Herren!
Das erkennt der Chemiker Karl Bosch, Manager beim Ludwigshafener Chemieunternehmen BASF.
Ich bitte Sie, die Grundlagen der Sprengstoffherstellung sind Stoff der 10. Klasse.
Er wittert ein dickes Geschäft und trifft sich mit hochrangigen Vertretern des deutschen Militärs.
Für Sprengstoff braucht man Salpeter. Und wir sind imstande, Salpeter künstlich herzustellen. Mit Hilfe von synthetischem Ammoniak. Wie Ihnen sicher bekannt ist, stellen wir Ammoniak über das Haber-Bosch-Verfahren her. Benannt nach dem Chemikerkollegen Fritz Haber und meiner Wenigkeit.
Die Sache ist geritzt. Während die Vorbereitungen für die Salpeterproduktion laufen, bekommt der erwähnte Chemiker Fritz Haber eine eigene Abteilung im Kriegsministerium, getreu seinem Motto:
Der Wissenschaftler dient im Frieden der Menschheit, im Kriege dem Vaterland.
Das Büro Haber soll weitere synthetische Ersatzstoffe für die knappen Rohstoffe finden und entwickelt eine Idee. Man könnte die Abfälle der Farbherstellung als Kriegswaffe einsetzen. Vor allem das Chlorgas. Ob damit die Front aufzubrechen ist? Nach einem Test notiert Haber:
Wir beide ritten versuchsweise in die abtreibende Gaswolke hinein. Im Augenblick hatten wir in dem Chlornebel die Orientierung verloren. Ein wahnsinniger Husten setzte ein. Die Kehle war wie zugeschnürt.
Im April 1915 findet bei Ypern in Belgien der erste größere Einsatz statt. Die Wirkung ist verheerend. Die grünlich-gelbe Gaswolke hinterlässt mehr als 1000 Tote und mehrere tausend Verletzte. Die erste Massenvernichtungswaffe ist geschaffen. Dennoch verlieren die Deutschen den Krieg und dann fast auch noch ihre chemische Industrie.
Der Friedensplan von Versailles verlangt von Deutschland die sofortige Herausgabe von 50% der Lagerbestände an Farbstoffen, pharmazeutischen und sonstigen chemischen Produkten an die ehemaligen Kriegsgegner. Frankreich fordert, alle Betriebe sollten zerstört werden, die für die Herstellung von Waffen oder irgendwelcher anderer Rüstungsgüter verantwortlich sind.
Die chemische Industrie liegt am Boden. Die Alliierten beschlagnahmen ihre Patente und ihre Fabriken im Ausland. In Deutschland herrscht Mangel an Nahrungsmitteln, Kohle und anderen wichtigen Rohstoffen. Unmöglich für die Industrie, auch nur annähernd zur alten Produktionskraft zurückzukehren. Und jetzt wollen die Alliierten auch noch die Schließung der Fabriken?
Bitte, wir müssen reden.
Heimlich trifft sich BASF-Chef Karl Bosch mit dem französischen Wirtschaftsfachmann Joseph Froissart.
Wenn Sie unsere Fabrikanlagen nicht zerstören, geben wir Ihnen wertvolle Informationen.
Na, dann lassen Sie doch mal hören. Welche?
Zum Haber-Bosch-Verfahren.
Das würde uns die Herstellung von synthetischem Stickstoff ermöglichen. Und wie sieht es mit den Geheimnissen der Farbenproduktion aus?
Oh.
Karl Bosch kann die chemische Industrie in Deutschland retten, aber nicht ihr Fachwissen. Ausländische Konkurrenzfirmen machen ihr das Leben schwer. So kann es nicht vorangehen. Es ist November 1924, als sich in der pompösen Leverkusener Villa des Bayer-Chefs Karl Duisberg die führenden Vertreter der deutschen Chemieindustrie zum Abendessen niederlassen.
Rebhuhn an Weinsoße.
Es gilt, über eine Zusammenlegung ihrer Firmen zu reden.
Mein lieber Herr Duisberg, angesichts der bitteren Realität müssen wir es akzeptieren, dass eine Fusion das Einzige ist, was uns noch vor der Bedeutungslosigkeit retten kann.
Ich bitte Sie, Herr Bosch, wer hat denn davon profitiert, dass wir dem freien Wettbewerb gehuldigt haben? Sie und Ihre BASF. Ich bin gegen eine Fusion.
Schauen Sie, Herr Duisberg, von den Kosteneinsparungen würden wir alle profitieren. Was wir damit finanzieren könnten, synthetischen Treibstoff, künstlichen Kautschuk, wir werden wieder groß.
Es wird ein zähes Ringen zwischen Gegnern und Befürwortern der Fusion. Vermittler laufen zwischen Billardzimmer und Bar hin und her. Und am nächsten Tag wird abgestimmt.
Eine Stimme ist gegen die Fusion. Alle anderen sind dafür.
Am 2. Dezember 1925 unterzeichnen die Unternehmen ihre Fusion. Und die Gründung eines der mächtigsten Konzerne der Welt, der IG Farben.
Esther Körfgen, war das über die Gründung der IG Farben? Und da steigen wir jetzt noch ein bisschen tiefer rein in dieses Thema mit Professor Stefan Lindner von der Münchner Universität der Bundeswehr. Er ist Experte für die Geschichte der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Hallo, Herr Lindner.
Hallo.
Herr Lindner, beschreiben Sie doch bitte nochmal, warum wurde die IG Farben überhaupt gegründet?
Ja, die Gründung der IG Farben ist eigentlich, wenn man so will, ein Kind der Not. Es gab erste Gespräche über eine Fusion der großen chemischen Fabriken. Das war in Deutschland damals Bayer, BASF, Höchst und Aqua. Das waren so die Größen. Und da gab es das schon im Kaiserreich 1904, 1905. Aber da war es mehr, dass man noch mehr Geld verdient und eine, wie man empfand, lästige oder auch unproduktive Konkurrenz unterband und mehr zusammenarbeitete. Also Ulrich Wengenroth hat das mal so genannt, die deutsche Industrie hätte Konkurrenz international und Kooperation zu Hause. Und das war so ein bisschen der Wunsch damals. Es gab dann im Ersten Weltkrieg eine Interessengemeinschaft zwischen diesen Chemiefabriken, die aber mehr dem Krieg geschuldet war. Also hier war es schon mehr, wir kooperieren und achten darauf, wie es weitergeht nach dem Krieg. Denn die Unternehmen hatten alle zum Beispiel Filialen im Ausland oder auch Fabriken. Und die wurden im Krieg beschlagnahmt. Und als der Krieg zu Ende war, wurden die Patente beschlagnahmt, auch Auslandsbesitz beschlagnahmt. Und das ging alles verloren für Bayer, BASF und Höchst. Und schlimm war natürlich der Verlust der Patente. Vor dem Ersten Weltkrieg war die deutsche Farbenindustrie weltweit führend und nach dem Ersten Weltkrieg musste sie sich einer großen Konkurrenz erwehren. Und nach dem Ersten Weltkrieg war es nach einem kurzen Aufschwung durch die Inflation und Reparationsleistungen ging es ihnen schon ab 23, 24 ziemlich schlecht. Also Sie müssen sich vorstellen, da sind nur noch 40% der Anlagen im Betrieb, 60% liegen brach. Dann haben sie Zoll im Ausland, die schützen ihre neuen, jungen Industrien. Und es ging ihnen sehr, sehr schlecht. Und in diesem Moment, 1924, kommt Karl Duisberg von Bayer und sagt, wir sollten uns wieder zusammensetzen und wir sollten vielleicht fusionieren oder zumindest kooperieren.
Also dann war ja der Begriff Interessengemeinschaft auch tatsächlich sehr, sehr gut gewählt, ne?
Ja.
Wie viele Firmen und wie viele Mitarbeiter waren das denn dann in der IG Farben ganz zu Anfang? Kann man das sagen?
Ach, das waren nur ein paar Tausende und es waren 7 Firmen. Aber ja, die großen waren eben Bayer, BASF und Höchst. Und dazu kamen dann noch Kalle, Weiler, Thermeer, Griesheim und Aqua. Also das waren nicht viele und das waren einige 10.000 Mitarbeiter. Aber das war ein großes, ein wirklich sehr großes Unternehmen, als es gegründet wurde und war immer sozusagen, als dann in der gleichen Zeit etwa die Vereinigten Stahlwerke gegründet wurden, war es immer, welches ist das größere Unternehmen.
Ja. Wie wurde denn eigentlich dieser Firmenzusammenschluss gesehen in der Weimarer Republik unter der Bevölkerung?
Das ist immer sehr schwer zu sagen. Publizistisch wurde es eher negativ auch gesehen. Also es gab von Helmut Wickel ein Buch, das war ein Journalist, Anfang der 30er, dass die IG Farben ein Staat im Staate sei, dass sie besonders mächtig seien, dass sie einen großen Einfluss auf die Politik hätten. Und in der Tat waren die führenden Leute der IG Farben sehr engagiert im Reichsverband der deutschen Industrie oder in anderen Verbänden. Aber wie man es jetzt genau sehen kann, ist immer sehr schwierig. Es war in jedem Fall ein großer Konzern und große Konzerne werden eher immer kritisch betrachtet.
Aber es gab durchaus auch Leute, die gesagt haben, das ist super, das ist gut.
Das gab es auch, aber zum Beispiel eine ganz große Kritik gegen IG Farben war von völkischen und von nationalsozialistischer Seite.
Mhm.
Die betrachteten den Konzern als international und jüdisch.
Okay.
Das war so zum Beispiel ein Vorwurf gegen IG Farben, denn sie hatten einen relativ hohen prozentualen Anteil an Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die jüdisch oder jüdischstämmig waren. Also zum Beispiel die Brüder Weinberg bei Casella oder Paul Mendelssohn-Bartholdy bei Aqua in Wolfen. Und das war auch so ein Vorwurf, ne? Die wären nicht national genug und sie wären eben international jüdisch als Vorwurf, in Anführungsstrichen.
Das hat sich ja dann im Laufe der Jahre extrem gewandelt.
Eigentlich erst ab 1933.
Ja. aber tatsächlich auch erst da.
Auch sehr spät. Also es gibt von Harold Marcuse einen Bericht für den amerikanischen Geheimdienst. Der schreibt da, der letzte Konzern, der zu den Nationalsozialisten überging, das war die IG Farben, die bis dahin die Weimarer Republik unterstützte. Das waren jetzt keine glühenden Republikaner und Demokraten, aber das waren Vernunftrepublikaner, die sich also arrangierten mit dem Regime. Also aus ihrer Sicht Regime, muss man ja korrigieren.
War eigentlich die IG Farben in den frühen Jahren auch im Ausland schon aktiv?
Immer. Also IG Farben war von Anfang an ein sehr international ausgerichteter Konzern mit Kontakten auch zu anderen Firmen in USA, in Frankreich, in Großbritannien, aber auch mit Filialen, Verkaufsfilialen, teilweise Produktionsfilialen im Ausland. Also IG Farben war extrem international organisiert und strukturiert. Das war immer eine Stärke der chemischen Industrie, dass sie sich sehr international aufstellte.
Und was hat denn die IG Farben in den Gründungsjahren oder in den ersten Jahrzehnten auch, was hat die hergestellt? Was haben die eigentlich gemacht? Genau.
Ja, der Titel ist IG Farben, also es ist ja eigentlich Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG. Also in erster Linie erstmal Farben, künstlich produzierte, synthetisch produzierte Farben. Damit haben sie am Anfang sehr viel Geld verdient. Dann sind sie aber auch in andere Felder gegangen, also Fotos, Kassetten, Stickstoff. Stickstoff von der BASF, also künstlicher Dünger, war sehr erfolgreich. Dann nicht sehr erfolgreich war synthetisches Benzin. Da haben sie sehr viel Geld verloren. Das war mit einer der Gründe, weswegen man sich dann als einer der ersten mit den Nationalsozialisten verband, im sogenannten Benzinvertrag, die eine Abnahmegarantie abgaben für synthetisches Benzin im Zuge des nationalsozialistischen Autarkieprogramms. Also es ist eine sehr, sehr große Bandbreite an Produkten. Auch sehr, sehr wichtig, hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen, Pharmazie. Mhm. Also vor allen Dingen Bayer und Höchst waren sehr, sehr weit in der pharmazeutischen Forschung und haben auch hier weltweit ihre Produkte verkauft.
Ja, über die Verbindung der IG Farben zu den Nationalsozialisten, da werden wir im Laufe dieser Folge noch mehr erfahren. Jetzt haben wir erstmal gesprochen über die Gründung der IG Farben und zwar mit Professor Stefan Lindner. Er arbeitet an der Münchner Universität der Bundeswehr und er ist Experte für die Geschichte der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Lindner.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Matthias, Anfang 1933, da wurde die Macht in Deutschland an die NSDAP und Hitler übergeben. Wie hat sich denn die IG Farben von da an gegenüber dem Staat verhalten?
Also kurz nach dem besagten 30. Januar 1933 beteiligte sich die Konzernspitze mit wirklich sehr großen Spenden an der Finanzierung des Wahlkampfs der NSDAP. Dafür wurde ein Großauftrag über synthetisches Benzin an die IG Farben geleitet. Und von da an leistete die Firma regelmäßig große Spenden an die NSDAP oder eine ihrer Untergliederungen. Und auch bei den antijüdischen Maßnahmen waren die IG Farben vorne mit dabei. Es wurden im Laufe der Zeit alle jüdischen Manager und Aufsichtsratsmitglieder entlassen. Gleichzeitig traten viele Vorstandsmitglieder in die NSDAP ein. Also man kann wohl durchaus sagen, dass die IG Farben, wie viele andere Großkonzerne auch, den Nazistaat massiv unterstützt haben.
Und die IG Farben war ja an der Durchführung des Völkermordes der Shoah aktiv beteiligt. Und zwar über eine Firma namens Degesch. Was war das für eine Firma?
Sie ist am Ende des Ersten Weltkriegs aus einer Firma hervorgegangen, die Schädlingsbekämpfungsmittel herstellte. Die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz Degesch, gehörte unter anderem der Degussa, BASF, Höchst und Bayer. Die hatten ja 1925 die IG Farben gegründet. Die Degesch hatte das Patent zur Herstellung von Zyklon B. Und das wurde massenhaft in den Vernichtungslagern eingesetzt. Allein im Jahr 1943 erzielte die Degesch mit dem Verkauf von Zyklon B einen Umsatz von 2 Millionen Reichsmark. Der größte Abnehmer war die SS, die für Massentötungen in Auschwitz und anderswo zuständig war.
Und da sind wir jetzt wirklich schon ziemlich tief drin in der dunklen Geschichte der IG Farben. Und da bleiben wir jetzt auch. Ich rede weiter drüber mit Dr. Florian Schmalz vom Leibniz-Institut für zeithistorische Forschung. Hallo, Herr Schmalz.
Hallo.
Herr Schmalz, wie kam es denn überhaupt zum Kontakt zwischen der IG Farben und den Nationalsozialisten? Wer ist da auf wen zugegangen?
Also man kann sagen, dass beide Seiten aufeinander zugegangen sind. Ich kann das an zwei Beispielen illustrieren. Unmittelbar nach der Machtübertragung an Hitler hat Hermann Göring, Spitzenvertreter deutscher Firmen, zu einem Treffen mit Hitler eingeladen, um die wirtschaftspolitischen Fragen zu erörtern. Das fand am 20. Februar 1933 statt und an dem haben zwei Vorstandsmitglieder der IG Farbenindustrie teilgenommen. Und nach der Rede Hitlers haben sie eine Woche später dann 400.000 Reichsmark für einen Wahlfonds der NSDAP bereitgestellt. Das war eine Art Anfang einer Scheckbuchoffensive des Konzerns und bis Ende des Jahres 1933 summierten sich die Spenden der IG Farben dann für NS-Organisationen bereits auf 4,5 Millionen bis Kriegsende, sogar auf 39,6 Millionen Reichsmark. Das zweite Beispiel, der Benzinvertrag, da ist die IG Farben von sich aus auf Hitler zugegangen und zwar vor der Machtergreifung. Schon im Juni 1932 wurden bei einem persönlichen Treffen die Möglichkeiten der Subventionierung von Synthesebenzinproduktion erörtert, was eben noch nicht zu Marktpreisbedingungen produziert werden konnte, nachdem in der Wirtschaftskrise der Benzinpreis gefallen war. Hitler hat sich da offen gezeigt. Und im Dezember 1933 wurde dann der Benzinvertrag abgeschlossen, in dem IG Farben die Produktion von 350.000 Tonnen Benzin zusicherte und der NS-Staat die Preis- und Abnahmegarantien bewilligte.
Also eine Zusammenarbeit sozusagen, die von beiden Seiten gewünscht war. Wie sah denn diese Zusammenarbeit anfangs aus? Also wie profitierten denn Politik und IG Farben voneinander?
Na, das war zunächst mal nicht so einfach, weil die IG Farben als Großkonzern waren ja auf eine internationale Exportorientierung ausgerichtet und mit der Wirtschaft und auch der Politik des NS-Staats war das nicht immer in Übereinstimmung zu bringen. Aber die wirtschaftspolitischen Ziele der NSDAP waren ja eine Autarkiepolitik zu verfolgen, also die deutsche Wirtschaft von Importen aus dem Ausland unabhängig zu machen und damit auch die Wirtschaft auf den Krieg vorzubereiten. Und das war nun keine Erfindung der NSDAP. Und auch in der Konzernleitung von der IG Farbenindustrie gab es durchaus in der Technologiestrategie Aspekte, die kompatibel waren. Also die synthetische Benzin- und Kunstkautschukherstellung waren ja Dinge, die genau auf eine solche unabhängig produzierende Industrie auch für kriegswichtige Produkte hinauslief.
Wie war das denn eigentlich mit dem Vorstand der IG Farben oder den Vorständen? Waren da alle Mitglieder mit dieser Entwicklung einverstanden, dass man so eng mit der Politik arbeitete oder gab es da auch Zweifler?
Nein, es gab auch sicherlich Zweifler, beispielsweise Karl Bosch, der Nobelpreisträger und Vorstandsvorsitzender war kein Nazi und auch kein Antisemit, aber wie viele konservative Eliten in dieser Zeit teilte er bestimmte politische Haltungen, die auch in der NSDAP verfolgt wurden. Also Bruch mit dem Versailler Vertrag, Wiederaufrüstung und vor allen Dingen, was Bosch 1933 begrüßt hat, war die Zerschlagung der Gewerkschaften und das Verbot der Parteien der Arbeiterbewegung, also der KPD und der SPD.
Sie hatten gerade die Wiederaufrüstung angesprochen. Inwieweit war denn die IG Farben am Rüstungsprogramm der Nazis beteiligt?
Also die IG Farben spielte ab 1933 in zunehmendem Maße eine Rolle. Zum einen hat sie in ihrer Berliner Niederlassung eine Verbindungsstelle W für Wehrmacht eingerichtet, um die Verträge mit dem Heereswaffenamt zu koordinieren und hat dann in wichtigen Bereichen wie der synthetischen Kautschukproduktion, der Treibstoffherstellung, Sprengstoffproduktion, bei Aluminium und Magnesium für den Flugzeugbau ganz wichtige chemische Produkte geliefert, die zentral waren.
Hat denn die IG Farben eigentlich in den besetzten Gebieten der Wehrmacht auch Firmen übernommen?
Ja, in großem Umfang. Also nach amerikanischen Einschätzungen 1945 hat die IG Farben in den von der Wehrmacht eroberten Ländern Firmen im Umfang von ungefähr 350 Millionen Reichsmark übernommen. In Österreich 1938 waren das die Skoda-Werke Wetzlar. In der Tschechoslowakei nach der Annexion des Sudetenlands wurde der Aussicker Verein zu 50% übernommen. In beiden Teilen spielte auch eine Rolle, dass als politisches Druckmittel genutzt werden konnte, dass Eigentümer oder leitende Manager dieser beiden Firmen jüdischer Herkunft waren. In Polen kamen dann die Farbstoffwerke Bohuta, Wola und Winnica dazu und in Frankreich die Chemiefirmen Rompulon und Francolor. Also man kann schon sagen, dass das ein groß angelegter Raubzug war, den eben der im Schatten der Wehrmachtsoperation möglich wurde.
Was wurde in den Produktionsstätten der IG Farben hergestellt? Welche chemischen Stoffe wurden da hergestellt?
Zusätzlich zu den schon erwähnten Produkten wie Sprengstoffen, Treibstoffen für Flugzeuge und Kriegsschiffe und so weiter, kam dann verstärkt im Zweiten Weltkrieg noch die Kampfstoffproduktion, also chemische Waffen hinzu, die zum Glück nicht eingesetzt worden sind. Und man kann von einem Art Angebotsmonopol der IG Farben sprechen. Also bei Kautschuk und Nickel bestand das zu 100%, 95% von Giftgas und Methanol wurden von der IG Farben geliefert, genauso bei Kunststoffen und Schmieröl und auch bei Stickstoff, was zur Herstellung von Kunstdünger und von Sprengstoffen notwendig war, hat die IG Farben 75% geliefert. Also man kann kurz gesagt sagen, ohne die chemische Produktion der IG Farbenindustrie wäre weder die Vorbereitung noch die Führung des Angriffskriegs der Nationalsozialisten seit 1939 denkbar gewesen.
War denn der Konzernleitung eigentlich das, was Sie gerade gesagt haben, klar? Also war denen auch klar, was mit dem, was sie produzierten, gemacht wurde?
Ja, sicherlich. Also sie waren ja nun nicht nur im deutschen Kerngebiet aktiv, sondern hatten ja auch ihre Vertreter dann in den besetzten Ländern und sahen sozusagen vor Ort, was die Wehrmacht dort anrichtete und wozu ihre Produkte genutzt wurden.
Ich habe auch gelesen, dass die IG Farben auf dem Gelände des Konzentrationslagers Auschwitz ein eigenes Werk gebaut hat. Was wurde denn da hergestellt?
Also zunächst mal muss man sich vergegenwärtigen, dass das Werk in Auschwitz das größte Chemiewerk Europas war, was dort entstehen sollte. Das hatte mehrere Teile. Zum einen sollte es der Produktion von Buna, also synthetischem Kautschuk, dienen. Dann gab es aber auch ein Hochleistungstreibstoffwerk für Flugbenzin und Heizöl für die Marine und perspektivisch Kunststoffe, Kunstfasern. Das gab dann noch einen dritten Werkskomplex ab 1941, in dem Vorprodukte für chemische Waffen produziert werden sollten.
Wer hat da gearbeitet in diesem Werk?
Also man kann sagen, dass das eine multinationale und auch sehr hierarchisierte Belegschaft war. Die setzte sich zum größten Teil zunächst mal aus KZ-Häftlingen des nahegelegenen Konzentrationslagers Auschwitz zusammen. Dann zahlreiche Fremdarbeiterlager mit sogenannten Ostarbeitern aus Ungarn, aus Polen, der Tschechoslowakei, aber auch russische Kriegsgefangene, britische Kriegsgefangene, Zwangsverpflichtete aus dem Deutschen Reich. Es gab ein Lehrlingslager und die deutsche Zivilbelegschaft hat von den insgesamt vielleicht 30.000 Beschäftigten bei diesem Werksbau nur 10% und weniger ausgemacht.
Sie hatten eben gesagt, es sollte das größte Chemiewerk Europas werden. War es das denn dann auch?
Ja, wobei man sagen muss, dass eben aufgrund der Versorgungsengpässe und des Arbeitskräftemangels im Krieg das Werk nie ganz in Produktion ging. Es hat am Schluss 1943 dann eine Methanolproduktion gegeben, die wichtig war und immerhin ungefähr 15% der deutschen Jahresproduktion geliefert hat 1944, was wichtig war, weil im Westen die entsprechenden Werke eben von den Alliierten bombardiert waren. Und die Buna-Fabrik lief im Juli 1944 an, hat aber nur Vorprodukte, nämlich Carbid und anderes hergestellt, aber nicht Buna. Das ist bis Kriegsende nicht mehr fertig geworden.
Herr Schmalz, Sie schreiben in einem Aufsatz, dass, und jetzt zitiere ich, der Ausbau des gesamten Konzentrationslagers Auschwitz durch die IG Farbenindustrie in einem beträchtlichen Maß gefördert und mitfinanziert wurde. Kann man sagen, dass die Massenvernichtung in Auschwitz in dem Maße erst möglich geworden ist durch die Zusammenarbeit mit der IG Farben?
Also da muss man unterschiedliche Phasen unterscheiden. Zunächst mal in der ersten Phase, also das EGF-Rahmenwerk wurde ja ab April 1941 errichtet. Das Lager, Stammlager Auschwitz bestand schon seit 1940, wurde das Stammlager mit Unterstützung der EGF-Farben weiter ausgebaut. Es gab da einen Pakt, wie sozusagen KZ-Häftlinge für den Aufbau des IG Farbenwerks gegen eine Unterstützung der Lieferung von Baustoffen. Das muss man vor dem Hintergrund sehen. Das klingt vielleicht merkwürdig, aber die Lagerkommandantur und das KZ wurden eben nicht als kriegswichtiger Betrieb betrachtet und hatten deswegen keinen Zugang zu kontingentierten Baumaterialien wie Holz und Eisen. Und die stellte IG Farben dann bereit. Das heißt, der Ausbau des Stammlagers in 1940 ist sehr stark gefördert worden. Und dann im Herbst 1941, als das Vernichtungslager in Birkenau von der SS errichtet wurde, hat die IG Farben noch einen weiteren Schritt vollzogen. Sie ist in die direkte finanzielle Unterstützung eingestiegen und hat 7 Millionen Reichsmark der SS für den Ausbau zur Verfügung gestellt. Also man kann schon sagen, dass die Infrastruktur auch des Vernichtungslagers durch IG Farben in seinem Ausbau gefördert worden ist.
Dr. Florian Schmalz war das. Er arbeitet am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung und er beschäftigt sich wissenschaftlich mit dem Thema. Vielen Dank, Herr Schmalz.
Vielen Dank.
Unmittelbar, Matthias, nach dem Kriegsende wurde im Rahmen der Nürnberger Prozesse 1947 der IG Farben-Prozess durchgeführt. Was wurde diesem Konzern genau vorgeworfen?
Es waren insgesamt 5 Anklagepunkte. Verbrechen gegen den Frieden durch Planung, Einleitung und Führung von Angriffskriegen und Invasionen. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Versklavung der Zivilbevölkerung in den besetzten Ländern Europas. Mitgliedschaft in der SS und Verschwörung zur Begehung von Verbrechen gegen den Frieden. Derartige Anklagepunkte gab es auch im Hauptprozess gegen Göring und andere. Im IG Farben-Prozess standen ja auch nicht der Konzern, sondern einige seiner Spitzenfunktionäre vor Gericht.
Und welche Urteile gab es da am Ende?
Sehr unterschiedlich war das. Es waren ja auch 23 Angeklagte. Der Aufsichtsratsvorsitzende etwa bekam 6 Jahre wegen Versklavung, wurde aber 1950 entlassen. Ein Vorstandsmitglied bekam 8 Jahre, wurde 1952 wieder entlassen. Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Die meisten Strafen lagen um 6 bis 8 Jahre, aber alle wurden 1952 wieder auf freien Fuß gelassen. Und nicht wenige der Funktionäre der IG Farben haben sehr schnell wieder neue, gut bezahlte Jobs in der Chemie- und Stahlindustrie oder bei Banken gefunden.
Über die Zerschlagung des Konzerns will ich jetzt reden mit Dr. Joachim Rumpf. Er ist Rechtsanwalt und er hat sich mit dem Ende der IG Farben befasst. Hallo, Herr Rumpf.
Guten Tag.
Herr Rumpf, was passierte denn am Ende des Zweiten Weltkriegs mit der IG Farben?
In dem Moment, wo die Alliierten nach Deutschland einrückten, beschlagnahmten sie auch das Vermögen der IG Farben. Das heißt, sie übernahmen die Kontrolle über die einzelnen Werke und erließen Anordnungen, denen zufolge die IG Farben beschlagnahmt sind.
Es gab zur Zerschlagung, habe ich gelesen, ein spezielles Gesetz. Auch das hieß das Kontrollratsgesetz Nummer 9 vom 20. September 1945. Was stand denn in diesem Gesetz drin?
Das Gesetz war von herausragender Wichtigkeit, denn es hat noch einmal für alle Besatzungszonen einheitlich die Beschlagnahme des in Deutschland gelegenen Vermögens der IG Farben verfügt. Das Gesetz hat die Anordnungen, die unmittelbar nach Kriegsende ergangen sind, ersetzt. Und wichtig war, in diesem Gesetz wurde festgehalten, warum man das getan hat. Es ging darum, die Bedrohung, die von Deutschland ausging und auch von der Kriegswirtschaft ausging, für die Zukunft zu beseitigen. Und man hat auch festgehalten, dass die IG Farbenindustrie sich wissentlich am Ausbau und an der Haltung des Kriegspotenzials beteiligt hatte. Also den Krieg gefördert und unterstützt hatte. Das hat man dann verbunden mit Zielen, wie man das verhindert, und hat festgelegt, dass ein Teil der Anlagen demontiert werden sollen für Reparation und im Übrigen die IG Farben dann aufgespalten werden sollen.
Das heißt, wollten die Alliierten sozusagen ein Zeichen setzen, dass der IG Farben sozusagen auch die Macht entzogen wird, die sie dann hatte vorher?
Ja, es ging darum, die Konzentration wirtschaftlicher und militärischer Macht in einem Industrieunternehmen zu beenden.
An wen gingen denn eigentlich das Vermögen und die Patente? Da gab es ja ordentlich was bei der IG Farben.
Da muss man vielleicht differenzieren. Zunächst einmal zwischen dem Inlandsvermögen und dann dem Auslandsvermögen. Und da wiederum zwischen Westdeutschland und dann der DDR. Mhm. In Westdeutschland hatte man den Alliierten zunächst einmal große Pläne zur Zerschlagung und wollte die IG Farben in viele, viele kleine Unternehmen zerlegen. Es setzte sich aber zunehmend die Ansicht durch, dass man die Bundesrepublik als Pufferstaat gegen die UdSSR positionieren möchte. Und dafür wollte man dann eine starke Wirtschaft. Und dazu gehörte dann auch die IG Farben und die Chemieindustrie. Deswegen durften die IG Farben nach dem Krieg erst einmal auch weiter produzieren für den zivilen Markt. Und man reduzierte die Zerschlagungspläne zunehmend, bis man sich dann in Abstimmung mit Bundesregierung und den Unternehmensteilen selber auf eine Zerschlagung in im Wesentlichen drei große Nachfolgegesellschaften einigte. Das wurde dann 1950 beschlossen und Ende 1951 dann auch umgesetzt.
Welche waren das?
Die Alliierten ließen die drei großen Nachfolgegesellschaften BASF, Bayer und Höchst AG neu gründen und haben dann in diese Gesellschaften die in der Bundesrepublik gelegenen Werke nebst Vermögen übertragen. Das war rund 90% des in der Bundesrepublik gelegenen Vermögens der IG Farben.
Ließ sich das denn alles so problemlos aufteilen?
In gewisser Weise knüpfte man natürlich an die Zeit an vor Zusammenschluss der IG Farben. Damals gab es ja auch die entsprechenden Einzelunternehmen, die hießen ja auch Bayer Höchst und BASF. Und daran knüpfte man an. Natürlich musste man trotzdem mehr tun als einfach nur die Gesellschaften gründen. Es mussten ja Beziehungen, Handelsbeziehungen und Interdependenzen letztendlich beendet und aufgelöst werden. Und das war ein andauernder Prozess. Natürlich ließ sich das dauerhaft nicht komplett entflechten, sondern es gab natürlich Handelsbeziehungen. Die Unternehmen waren auch angewiesen auf entsprechende Rohstoffe, die die jeweils anderen produzierten. Und insofern gab es natürlich weiterhin Handelsbeziehungen.
Jetzt haben wir gesprochen über die IG Farben-Werke in den Westzonen. Es gab ja auch Werke in der sowjetischen Besatzungszone. Was passierte denn mit denen?
In der sowjetischen Besatzungszone wurden die Werke relativ früh, bereits 1946, als sowjetische Aktiengesellschaften weitergeführt, wurden dann später zu volkseigenen Betrieben der DDR. Einige Industrieanlagen wurden demontiert und wurden als Reparation nach Russland abtransportiert. Die übrig gebliebenen Betriebe und Industrieanlagen wurden dann die Grundlage der chemischen Industrie der DDR. Das war ungefähr rund ein Viertel des gesamten Konzernvermögens der IG Farben.
Einige der Firmen, die hatten Sie ja auch eben schon angesprochen, die aus der IG Farben entstanden sind, die gibt es ja bis heute. Also die Bayer und die BASF zum Beispiel. Wie wird eigentlich in diesen Unternehmen heute mit der Geschichte der IG Farben umgegangen?
Mittlerweile geht man damit offen um. Also die BASF beispielsweise hat eine ausführliche Darstellung auf der eigenen Webseite zu ihrer Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Die Bayer AG ähnlich offen. Man kann die Archive, Unternehmensarchive für wissenschaftliche Zwecke einsehen. Und insofern haben sich die Zeiten doch geändert gegenüber der Nachkriegszeit, wo die Beteiligung an vielen Verbrechen des Dritten Reichs noch stets bestritten wurde.
Wann kam denn da der Umschwung und wodurch ist das entstanden?
Ich denke, in den 80er Jahren ging es zunächst nochmal los. Da hat die Zwangsarbeiterentschädigung neuerlich in der Öffentlichkeit eine große Rolle gespielt. Anfangs war das natürlich von Verteidigungsbemühungen der Industrie geprägt gewesen, die sich gegen entsprechende Entschädigungsforderungen gewehrt hat. Dann mit der Stiftungsinitiative wurde dann ja eine Entschädigungslösung gefunden, die in dieser Hinsicht auch Rechtsfrieden hat einkehren lassen. Und anschließend war es vielleicht dann auch einfacher, sich offensiver und offener mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu der Verantwortung zu bekennen.
Sie haben gerade das Wort Rechtsfrieden erwähnt. Ist das bei allen Nachfolgeunternehmen der IG Farben Ihrer Ansicht nach so jetzt geschehen? Gibt es überall Rechtsfrieden bei diesen Firmen?
Ich gehe davon aus. Also natürlich weiß ich nicht, inwieweit noch Forderungen an die Firma herangetragen werden. Aber man hat zumindest mal, was die öffentliche Diskussion anbelangt, den Eindruck, dass das Thema Zwangsarbeiterentschädigung in gewissem Umfang befriedet wurde. Ob das jetzt gerecht ist, eine andere Frage, aber man hat eine Art Lösung gefunden.
Dr. Joachim Rumpferdas, er ist Rechtsanwalt, hat sich mit dem Ende der IG Farben wissenschaftlich beschäftigt. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rumpf.
Ja, danke Ihnen.
Matthias, was haben denn eigentlich die Alliierten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit der IG Farben gemacht?
Also im Nachhinein löst das bei mir doch das ein oder andere Kopfschütteln aus. Allein die Tatsache, dass Zyklon B der Firma Degesch in Auschwitz eingesetzt wurde, um die Shoah ins Werk zu setzen, hätte drastische Strafen gegen die Verantwortlichen der IG Farben erfordert. Einzig der Geschäftsführer der DGESCH wurde 1949 zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1955 wurde er in einem Wiederaufnahmeverfahren freigesprochen. Der Inhaber der Firma, die Zyklon B an die Lager ausgeliefert hat, wurde 1946 hingerichtet. Das waren zwar drastische Urteile, aber insgesamt wurde die Beteiligung am Völkermord nicht wirklich gesühnt. Zweifelhaft ist auch die Rolle der IG Farben in Liquidation. Die dauerte bis 2003 und gestattete den aus den IG Farben hervorgegangenen Firmen, sich aus der Verantwortung für die Taten während der NS-Zeit zu stehlen und auf die Liquidationsfirma zu verweisen. Die hatte die Aufgabe, Ansprüche Dritter zu verwalten und die rechtliche Verantwortung zu übernehmen.
Das war eine Stunde History zur Gründung der IG Farben am 2. Dezember 1925 und dem Ende dieses einst so mächtigen Konzerns. In der nächsten Folge, da geht es um das Abkommen von Dayton vom 14.12.1995, dann wieder mit Markus Dichmann. Ich bin Steffi Orbach, habt eine gute Zeit, bis bald.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History, jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.
Hallo, hier ist Stefan Koldehoff von Tatort Kunst. Grüße auch von Rahel Klein. Wir haben für euch in 4 neuen spannenden Fällen wieder hinter die Kulissen auf die eher dunklen Seiten der glitzernden Kunstwelt geschaut und erzählen, warum und von wem, wie gerade im Louvre, immer wieder goldene Kunstschätze von unermesslichem Wert gestohlen werden. Oder was das organisierte Verbrechen mit geklauten Van Goghs zu tun hat. Und die Suche nach dem berühmtesten Lächeln der Welt, die hat das Team an einen ganz geheimen Ort geführt. Tatort Kunst, True Crime vom Feinsten. Hört rein und abonniert den Podcast, am besten in der Deutschlandfunk-App. Wir freuen uns auf euch.